Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Zur Orientierung, wir befinden uns immer noch bei der zweiten Karte. Betrachte alle Phänomene als Traum gleich. Diese Karte wird uns auch noch einige Zeit beschäftigen, da ich glaube, dass diese Karte einen essentiellen Aspekt des ganzen Lojong-Trainings bzw. des gesamten Buddhismus ausmacht. Wir hatten ja schon uns diese unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten durch Meditation angeschaut. Und ich möchte mich heute auf diesen einen Aspekt beziehen, wo jemand mit der Meditationspraxis beginnt und nicht wie in der buddhistischen Idee durch die Erfahrung des Einsseins oder des Verbundenseins beim Wir landet, beim Verbundensein mit dem Rest der Welt, sondern er geht den anderen Weg und entwickelt ein Super-Ego. Heute möchte ich mir ein bisschen diesen Aspekt anschauen, wie kann es passieren, dass man ein Super-Ego entwickelt. Im Buddhismus gibt es eine wesentliche Auseinandersetzung zu diesem Thema. Das ist die Idee von Anatta. Anatta bedeutet nichts anderes als Atta ist das Selbst, dieses Gefühl, dass man eine getrennte Einheit ist. A ist die Verneinung davon. Das, was den Buddhismus spezifisch buddhistisch macht, sind ja nicht die ganzen Meditationsmethoden, in dem Sinne, wo es um die Entwicklung von innerer Ruhe geht, von Freundlichkeit, von Gelassenheit und diese ganzen inneren Qualitäten, sondern das Spezifische des Buddhismus ist das, dass diese Vorstellung oder dieses Gefühl, dass man getrennt ist vom Rest der Welt, dass das eine Illusion ist. Dass wir in Wirklichkeit permanent in Verbindung mit allen anderen Wesen, allem anderen Geschehen sind und dass diese Abgetrenntheit nichts anderes ist als ein Konstrukt, das wir im Kopf haben und das wir auf die Welt drauf projizieren. Jetzt ist das natürlich eine ganz interessante Theorie. Selbst wenn wir wissen, dass wir nicht getrennt sind vom Rest der Welt, indem wir uns vielleicht mit Ökologie beschäftigt haben und wissen, dass wir in permanenten Austauschbeziehungen mit allen anderen Stoffen in der Welt stehen. Oder wenn wir uns mit Chemie beschäftigt haben, wissen, dass wir nicht wirklich getrennt sind, sondern permanent durch irgendwelche Membranen, irgendwelche Nährstoffe durchdiffundieren, dann bleibt trotzdem dieses Gefühl, dass ich getrennt bin. Und ich habe dazu ein interessantes Beispiel mitgebracht. Manche kennen das vielleicht schon. Das sind so optische Täuschungen. Und hier ist die Frage, welche dieser beiden Linien ist länger? Genau. Aussehen tut es trotzdem, dass die eine länger ist als die andere. Das heißt, obwohl wir wissen, dass die beiden gleich lang sind, sehen wir subjektiv die eine Linie als länger. Und das ist so der gleiche Prozess wie im Buddhismus mit dem Thema Anatta. Obwohl wir wissen, dass wir nicht getrennt sind, erfahren wir uns als getrennt vom Rest der Welt. Und das ist offensichtlich ein psychologisches Phänomen. So ist unser Geist gestrickt, dass er wider besseres Wissens Dinge anders wahrnimmt. Das heißt, diese in uns eingebrannte Wahrnehmung, dass wir getrennt sind, wie lässt sich die nun auflösen? Die Antwort im Buddhismus besteht darin, indem wir die Funktionsweise unseres eigenen Geistes bzw. unserer eigenen Erfahrung einfach untersuchen mit Hilfe der Meditationsmethoden. Wir werden hier nicht eingeladen, an irgendetwas zu glauben, was uns vielleicht komisch vorkommt, sondern wir werden eingeladen, unsere eigene Erfahrung zu untersuchen und mal herauszufinden, gibt es da irgendetwas, was sich nicht verändert? Wo finden wir diese Persönlichkeit, die abgetrennt ist vom Rest der Welt? Wo ist unser Ich oder Ego? Wir werden feststellen, und das ist jetzt ein Raster, was der historische Buddha zur Verfügung gestellt hat, wenn wir unstrukturiert uns auf die Suche gehen, werden wir feststellen, dass wir eigentlich nur sich verändernde Prozesse wahrnehmen können. Wenn wir unseren Körper nehmen, wo wir sehr starkes Körpergefühl haben und dieses Körpergefühl mit unserem Ich verbinden, das merken wir, wenn uns jemand zu nahe kommt zum Beispiel, dann spüren wir sehr genau, bah, das ist mir zu nah. Oder wenn wir uns wehtun, spüren wir das auch, ah, jetzt bin ich verletzt. Das heißt, wir haben eine sehr starke Identifikation mit unserem Körper. Wenn wir den Körper mal betrachten, dann werden wir feststellen, dass es selbst in unserem an sich im Moment wahrgenommenen relativ stabilen Körper nichts gibt, was wirklich stabil ist. Naja, die Veränderung beim eigenen Körper können wir in der Regel nur im Zeitraum von mehreren Stunden oder mehreren Tagen wahrnehmen. Oder wenn man eine Nacht durchzecht hat, dann kriegt man sehr schnell die Veränderung mit. Und zwar morgens, wenn man in den Spiegel schaut und sich überlegt, wer ist denn das da, der mir da entgegenschaut. Wir sehen sehr wohl, wenn wir über einen längeren Zeitraum uns im Spiegel beobachten, wie die Haare weniger werden oder grauer werden oder wie sich auch unsere Gesichtsfalten vermehren oder was auch immer. Das heißt, dass sich unser Körper sehr wohl verändert. Ab 50, da merken wir das sehr stark, dass sich der Körper verändert, weil er ist gar nicht mehr so leistungsfähig wie davor. Wir haben zwar noch die Idee, dass wir schnell irgendeinem Bus hinterherlaufen können. Wenn wir das aber versuchen umzusetzen, werden wir merken, dass die Idee nicht wirklich mit der Realität mehr übereinstimmt. Wir merken, dass wir schneller außer Puste kommen. Wir merken einfach, dass es nicht mehr so funktioniert, wie das früher mal funktioniert hat. Das heißt nichts anderes, dass sich unser Körper verändert hat. Das heißt, dieses fixe Ich oder permanente Selbst oder wie immer wir es definieren, finden wir nicht in unserem Körper. Wenn wir dann weiter auf die Suche gehen, dann richten wir unseren Blick nach innen. Mit Hilfe von Meditationsmethoden schärfen wir unsere Konzentration, schärfen wir unsere Wachheit, um dann mit Hilfe dieser Fähigkeiten mal zu untersuchen, wie funktioniert das mit unserer Wahrnehmung. Das erste Phänomen, was wir wahrnehmen, wenn wir beginnen mit Meditation, ist, dass offensichtlich unser Geist gar nicht so gut trainierbar ist. Wir versuchen uns auf den Atem zu konzentrieren und merken, dass wir wegdriften. Na gut, dann gehen wir wieder zurück und merken, dass wir wieder wegdriften. Das heißt, die Stabilität, die wir glauben, die wir sind, oder die Fähigkeit, wo wir glauben, die haben wir, stellt sich beim näheren Betrachten heraus, dass die gar nicht so stabil ist. Und wenn wir dann diesen Prozess ein wenig genauer beobachten, wenn wir merken, dass permanent irgendwelche Gedanken in unserem Kopf auftauchen. Und wenn wir uns dann überlegen, machen wir diese Gedanken jetzt bewusst oder tauchen die einfach so auf, dann werden wir feststellen, dass ein Großteil unserer Gedanken einfach so auftauchen. Von irgendwoher, die sind auf unserem Bildschirm einige Sekunden und dann lösen sich wieder auf. Dann kommt nämlich schon der nächste Gedanke. Und so haben wir permanent irgendwelche Gedanken im Kopf, die von irgendwoher kommen, einige Augenblicke da sind und sich dann wieder auflösen. Auch hier ist das Interessante, dass die Gedanken offensichtlich nichts Stabiles sind. Das heißt, auch da kann nicht unser Selbst sein. Dann könnte man natürlich jetzt auf die Idee kommen, na gut, wenn die Gedanken das nicht sind, was fix ist, dann ist es vielleicht die Position des inneren Beobachters. Selbst wenn wir versuchen, diesen inneren Beobachter zu beobachten, werden wir sehen, dass das, was beobachtet, sich auch permanent verändert, und zwar entsprechend der Objekte, die in dem Bewusstseinsraum auftauchen. Also auch der ist nicht wirklich stabil und permanent. Und dann kommt der nächste Aspekt, das ist die Welt unserer Gefühle. Bei Gefühlen können wir relativ schnell feststellen, dass die sich extrem schnell verändern. Irgendjemand macht was, was mir nicht in den Kram passt, und schon bin ich von 0 auf 100 ärgerlich. Das geht irre schnell. Leider löst sich der Ärger dann nicht ganz so schnell auf, wie er auftaucht. Das heißt, auch hier können wir jede gefühlsmäßige Erfahrung betrachten unter dem Aspekt der Permanenz. Und wenn wir merken, auch die verändern sich permanent. Auch die sind nicht stabil, also ist auch hier die Frage, wo ist unser Ich? Der Buddha hat jetzt ein System vorgeschlagen, mal unsere unterschiedlichsten Erfahrungen einzusortieren in 5 unterschiedliche Kategorien. Diese Kategorien nannte er Skandhas, die 5 Daseinsgruppen des Festhaltenwollens. Das ist die ausführliche Übersetzung, aber eigentlich Skandhas ist Anhäufung. Es gibt einmal das Skandha Form, Rupa. Das ist alles, was wir materiell spüren. Körper, Erde, Wasser, das, was anfassbar ist. Dann kommen psychische Prozesse. Einmal der Prozess der Wahrnehmung, dass wir Dinge wahrnehmen. Und da passiert schon der Prozess der Einteilung, dass wir aus dieser Vielfalt von Reizen offensichtlich bestimmte Dinge herauskonstruieren, Dinge voneinander abgrenzen, Gegenstände wahrnehmen. Das meint Sanya, eigentlich unterscheidende Wahrnehmung. Auf jede dieser Wahrnehmungen entsteht diese impulsive Reaktion. Das ist entweder eine positive Reaktion, sprich, das fühlt sich angenehm an, oder eine negative Reaktion, das fühlt sich unangenehm an, oder eine neutrale Reaktion, das ist Vedana. Aus dieser impulsiven Reaktion, die selbst bei einem Buddha vorhanden ist, entstehen die Geistesfaktoren, Shankara, Das sind jetzt insgesamt 50 verschiedene Faktoren und das wäre der Bereich, den wir im Westen mit Emotionen nennen. Komplizierte Gefühle wie Gier, wie Aversion, wie Hass, wie Eifersucht, wie Hochmut, wie Freundlichkeit, wie Gelassenheit. Also all das, was so ein bisschen komplexer ist. Wir können jeden dieser Aspekte wahrnehmen. Das nennt sich dann Bewusstsein. Wir können auf jeden dieser 5 Aspekte hinaufschauen und die beobachten, ob es da irgendwas Permanentes gibt. In der buddhistischen Psychologie werden alle Erfahrungen, die wir machen, in diese 5 Kategorien eingeordnet. Es gibt jetzt eine Anwendung dieser 5 Skandhas auf Meditation und auf Alltag. Wie können wir innerlich frei werden von unseren starken Emotionen, von der starken Aversion, von der Gier? Das Training in der Meditation besteht darin, dass wir diesen normalerweise automatisierten Ablauf von dem impulsiven Vedana, was auftaucht, dass dann daraus eine starke Emotion entsteht, dass wir diesen Ablauf unterbrechen. In dem Augenblick, dass wir uns bewusst sind, dass dieses angenehme Gefühl da ist, dass wir in dem Augenblick bewusst sind, dass ein unangenehmes Gefühl da ist und statt Öl ins Feuer zu gießen, sprich, dass da ein größeres, starke Emotion draus wird, können wir an dem Punkt üben, gelassen darauf zu reagieren. Das ist der Bereich, der uns in der Meditation interessiert. Der andere Bereich, der mit Hilfe des Skandhas erklärt wird, ist, wie entsteht aber nun unser Superego? Das war ja unsere Ausgangsfrage. Und auch hier finden wir im Pali-Kanon einen Text, die große Lehrrede von der Vollmondnacht. Hier in meinem blauen Buch, also Himmel ohne Wolken, ist das auf Seite 89. Es geht im Prinzip um den Aspekt des Anhaftens. Sobald wir uns mit einem dieser 5 Aspekte identifizieren oder anhaften oder drauf projizieren, das bin ich. Das ist mein Körper. Das ist mein Gefühl. Das ist meine Wut. Das sind ja so Formulierungen, die nichts anderes ausdrücken, als dass wir uns mit der Erfahrung, die aktuell passiert, identifizieren. Und daraus entsteht dann unsere Idee, dass wir diese Person sind, dass wir das Zusammenspiel von diesen unterschiedlichen Faktoren sind. Das heißt, wir verlassen die Ebene des unmittelbaren Wahrnehmens, dass wir da Form sehen oder dass es da eine Wahrnehmung gibt oder dass es da irgendein Gefühl auftaucht in unserem Geistesstrom, sondern wir picken da was raus und identifizieren uns damit und machen daraus das Konzept der Persönlichkeit. Das ist die Idee, wie im Buddhismus erklärt wird, wie Persönlichkeit entsteht. Im Text, also im 10. Abschnitt, wie aber Bhante ist hier die Anrede für den Buddha, entsteht die Vorstellung einer Persönlichkeit. Ein in heiligen Dingen unbelehrter, weltlicher Mensch, der die Edle nicht wertschätzt, den Dharma nicht kennt und versteht, betrachtet Form als Ich oder ein Ich der Form zugehörig oder Form als Teil des Ichs oder ein Ich in der Form enthaltend. Im Prinzip geht der ganze Text jetzt alle 5 Skandhas durch. Das heißt, es geht nur um den Prozess der Identifikation. Auflösen tun wir das, indem wir das Prozesshafte dieser Erfahrungen sehen, und zwar indem wir unmittelbar in der Erfahrung bleiben, in uns gelassen ruhen und jede Erfahrung, die auftaucht in unserem Geist oder in unserem Körper, nicht uns damit identifizieren, also eng werden, sondern in uns ruhend bleiben und sie in ihrer Veränderlichkeit wahrnehmen. Das ist die Grundidee. Und das ist das Training, das wir im Alltag immer wieder üben können. An welchen Punkten fangen wir an, uns mit einer dieser 5 Kategorien zu identifizieren? Entweder mit meinem Körper, dass ich an meinem Körper anhafte, oder indem ich bestimmte Konzepte im Kopf habe und glaube, die muss ich jetzt verteidigen, oder indem ich an einem bestimmten Gefühl anhafte, also Ärger zum Beispiel, dass ich da eng werde. Und das ist der Weg, der dann zu diesem Super-Ego führt, das heißt zu diesem fixen Bild, wer ich bin. Und wenn es dann noch überhöht wird, wenn wir noch zu der normalen Identifikation noch was draufgeben, das heißt aufblähen, dass wir glauben, wir sind besonders toll, ein besonders erleuchtetes Wesen, dann landen wir auf der Ebene. Das ist die Gefahr bei dem ganzen Prozess, dass wir im Laufe des Meditationstrainings starke Erfahrungen machen können und die können sehr schnell dann in den Prozess kippen, dass wir glauben, wir sind besser als andere. Das ist die Lehre von Anatta. Jnana Tiloka schreibt im buddhistischen Wörterbuch, dass das spezifische des buddhistischen Ansatzes ist. Natürlich hat der Buddha vor 2500 Jahren sich auf religiös-philosophische Diskussionen seiner Zeit bezogen. Offensichtlich gab es da oder gibt es im Hinduismus diese fixe Idee, dass man so ein göttliches Selbst hat, so einen inneren Kern. Gegen diese Vorstellung hat sich also der Buddha mit seiner Anatta-Lehre gewandt. Das heißt, er ist unmittelbar bei der eigenen Erfahrung geblieben und hat gesagt, also es gibt nichts Fixes, auch nichts Göttliches oder irgendetwas, sondern alles, was wir erfahren, sind Prozesse. Wir mit unserer eigenen 100-jährigen oder 200-jährigen Psychologisierung haben so unsere eigenen Vorstellungen von selbst. Auch hier ist es interessant, dass es auf der einen Seite diesen Kult des Selbst bei uns gibt, dass man was Besonderes ist, dass man besonders toll aussehen will, dass man dieses eigene Selbst fast vergöttlicht. Und wenn man sich bestimmte spirituelle Traditionen anschaut, wo ursprünglich die Idee überhaupt nicht in der Aufblähung des Selbst bestanden hat. Und man schaut sich hier westliche Varianten davon an, zum Beispiel das Yoga, was ursprünglich etwas sehr Spirituelles war, dass da in manchen Richtungen ein richtiger Ego-Kult geworden ist. Also, dass man besonders schön aussehen muss, besonders biegsam sein muss. Was nichts anderes bedeutet als die Überidentifikation der körperlichen Form. In der Psychoszene, wo wir ganz viele Angebote haben, wo es überall nur darum geht, dass es einem selbst super gut geht. Auch hier gibt es diese Verengung nur auf mich selbst. Und das haben wir uns ja in einem der früheren Vorträge ein bisschen genauer angeschaut, was das auch mit unserer Psychologiegeschichte zu tun hat, wo ein bestimmtes Bild in Gesellschaft von uns kreiert wurde, dann auch hier zu diesem Superego führt. Das ist offensichtlich auch was mit unserer westlichen Geschichte der letzten 200 Jahre zu tun hat, wo wir also auch hier die Orientierung auf das Ganze verloren haben. Danke.